Herzlich willkommen beim LawPoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein.
Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Andreas Duckstein, ich bin Rechtsanwalt und Unternehmer und ich helfe mit meinem Team von LawPoint Kanzleien und Rechtsabteilungen bei der digitalen Transformation. Egal, ob Sie weg von der Papierakte wollen oder mit dem Einsatz von Legal Tech Tools den nächsten Schritt gehen. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam effiziente Lösungen, die Ihnen die Arbeit jeden Tag erleichtern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Episode.
Heute bei uns in der Podcast-Episode und im YouTube-Kanal Richard Bode. Richard ist Anwalt für insbesondere IT-Recht und Datenschutzrecht, hat sich da auch sehr digital schon aufgestellt. Und wir wollen heute einfach mal schauen, was ist sozusagen aus seiner Perspektive das, was auf dem Anwaltsmarkt gerade so passiert? Was ist das, was für ihn vielleicht auch aus diesem Blickwinkel Datenschutz halt relevant ist bei diesem Thema? Ja, Richard, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. Erzähl uns doch erstmal ganz kurz ein bisschen was über dich. Wer ist Richard privat? Was machst du beruflich noch mehr als das, was ich jetzt schon angekündigt habe? Und wie ist es dazu gekommen, dass du heute hier bist, wo du bist?
Wer bin ich privat? Also ich bin ein 30-jähriger Vater von zwei Kindern, der nach seiner Auffassung glücklich verheiratet ist seit ein paar Jahren und seit einem Jahr eine eigene Kanzlei hat und sich auf dem Bereich da spezialisiert hat. Ich glaube, ein sehr, sehr entspannter Zeitgenosse, der viel Zeit draußen verbringt, draußen relativ aktiv ist. Heute mal nicht mit dem Fahrrad hergekommen, weil ich vorher noch was zu tun hatte, aber ansonsten Bringt das meinen Alltag. Viel unterwegs sein, viel draußen sein, viel Zeit mit Themen verbringen, die jetzt nicht unbedingt Juristerei sind. Ich bin politisch nirgendwo engagiert, in dem Sinne, dass ich irgendwo in einer Partei oder sonst irgendetwas wäre, habe aber durchaus große Sympathien für die Freunde der Partei, die Partei, die ich gerade aktiv verfolge.
Mit einem speziellen Humor.
Mit dem speziellen Humor und aber auch einer ganz, ganz speziellen Art von lustiger Ernsthaftigkeit. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich auch zur Schulzeit, ich war immer so ein bisschen der Klassenclown, der immer versucht hat, so die Absurdität hervorzuheben, indem er irgendwelche Clownerien gemacht hat. Und ich glaube, da fühle ich mich bei denen immer so ein bisschen wiedererkannt und finde das ganz lustig. Aber das nur am Rande. Nee, ansonsten bin ich ein sehr entspannter Mensch im Privaten.
Das kann ich soweit bestätigen. Wir kennen uns ja auch schon jetzt ein Stückchen.
Genau.
Und so richtig unentspannt habe ich dich bisher auch noch nicht erlebt.
Es gab Phasen in meinem Leben, die waren sehr unentspannt tatsächlich. Okay. Die sind aber zum Glück erstmal vorbei.
Okay.
Und ich habe wieder zu meiner Mitte gefunden, wenn man so will.
Hatte das was aus beruflichen Gründen oder eher aus privaten?
Also man muss ja Folgendes sehen. Also ich bin ja noch Junganwalt, könnte man sagen. Ich bin 30, bin 5 Jahre ungefähr Anwalt.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt auch noch keine ewig lange Karriere oder irgendwas hinter mir, war immer ein straighter Student, der einfach seine Themen durchgezogen hat, ohne jetzt groß nach links und rechts zu schauen und jetzt irgendwie nochmal 3 extra Schleifen zu drehen, um irgendwelche ganz besonderen Lebenserfahrungen zu sammeln, was ein Punkt ist, den ich sehr, sehr vermisse, dass ich das nicht getan habe.
Okay.
Rückblickend betrachtet, aber es auch nicht missen will, sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich hier bin. Und habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht, zu viel gemacht. Und bin dann so vor einem Jahr dann halt komplett runtergefahren und habe gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Mache schon immer Datenschutz auf beruflicher Ebene und versuche mich da auch entsprechend in Verbänden mit zu engagieren. Ich bin, wie du ja auch, bei den Wirtschaftsunionen Mitglied, bisschen weniger aktiv, als ich es eigentlich sein möchte, aber grundsätzlich da auch Mitglied und gestalte damit und bin daneben noch jetzt seit einem Vierteljahr als Vorstand auch in der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft. Das ist ein, wie es der Name sagt, ein Wirtschaftsverband, der früher mal sehr, sehr sicherheitswirtschaftsgeprägt war, also Bewachungsgewerbe und ähnliches, die aber jetzt seit zweieinhalb Jahren dann einen großen Wandel vollziehen und Stück für Stück eben auf Sicherheit, auch digitale Aspekte, Digitalisierungsaspekte, IT-Security, Cyber-Security und ähnliches mit drin haben. Der Verband selber ist erst nicht riesig, aber hat ganz doch recht große Player über, von Infineon über, über auch verschiedene andere Verbände, wie der Silicon Saxony, sind da auch Mitglied.
Okay.
Mehrere IT-Firmen, auch die großen Bewachungsfirmen, Sicherheitsfirmen Power und, und Klüger.
Da war ich sogar als Student mal mit Power.
Wunderbar.
Also, genau, da haben wir einen sehr engagierten Kunstsammlung bewacht.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Auch nicht schlecht. Genau, und in dem Verband bin ich mit als Vorstand und eben auch für diesen Datenschutzsektor damit verantwortlich und versuche da ein bisschen mitzugestalten.
Sehr schön.
Genau. Ja, beruflich, war ja noch deine Frage. Beruflich bin ich schon ein bisschen länger Datenschützer, als ich Anwalt bin. Also das heißt, ich habe noch, also tatsächlich muss man zu sagen, ich habe den Lehrgang, man muss ja immer einen Lehrgang für alles machen, um Datenschutzbeauftragter zu werden. Den habe ich damals beim TÜV absolviert. Und der war lange geplant und dann kam aber die Nachricht, dass ich ungünstigerweise meine mündliche Prüfung fürs zweite Staatsexamen halt nur genau in der Woche hatte, in der auch dieser Lehrgang war. Okay. Was dann tatsächlich dazu führte, dass ich irgendwie Montag bis Mittwoch bei dem Lehrgang war, dann am Donnerstagvormittag meine mündliche Prüfung gemacht habe und nach der Prüfung sofort wieder in den Lehrgang gefahren bin. Und der Dozent so fröhlich war und gesagt hat, ja komm, als Anwalt, das ist sowieso jetzt nicht so das Thema für dich, ist nicht so schlimm, wenn du den halben Tag nicht da bist. Und dann bin ich quasi da wieder hingestartet und habe am Freitag dann noch die Prüfung dafür abgelegt. Also das war sehr parallel, das Ganze.
Ja.
Das ist einer der witzigeren Punkte der Vita.
Ja, für diejenigen, die das vielleicht nicht ganz einordnen können, also man hat ja, schreibt ja erst die schriftlichen Prüfungen im zweiten Staatsexamen.
Ganz genau, das war bei mir in ein Wintertermin. Ich glaube, es war ein Wintertermin. Genau, ein Wintertermin und dann im Sommer, also Mai ist ja immer dann...
Ja.
Das darauf dann die mündliche Prüfung, das dauert immer eine ganze Weile.
Genau, da hat man so einen Leerlauf, wo ein bisschen was passiert und man eigentlich primär auf die Ergebnisse wartet. Und dann gibt es irgendwann diesen mündlichen Termin und da kann eben nochmal so ein bisschen querbeet alles kommen, was man so bisher in dem Studium hatte. Und deswegen ist es ganz spannend, sich darauf vorzubereiten, weil es eigentlich ja gar nicht so richtig was gibt, auf das man sich vorbereiten kann, gefühlt.
Was natürlich die meisten Kollegen nicht davon abhält, dann lange sich auf irgendwas vorzubereiten.
Ja, richtig. Deswegen finde ich das ganz witzig, das so irgendwie parallel alles zu haben.
Ja, das war irgendwie so, dass, also nachdem die mündlichen, die schriftlichen Ergebnisse da waren, war irgendwie klar, ja, also egal, was jetzt passieren wird, da passiert nichts mehr Schlimmes für mich, also dann kann ich das auch entspannt angehen und konnte dann halt das auch nebenbei machen, weil es auch klar war, wo ich dann als Anwalt meine erste Anstellung quasi, wo ich da immer selbstständig war, dann hatte und da konnte ich das relativ entspannt dann auch machen. Und deswegen begleitet mich dieser Datenschutz halt wirklich schon lange vor DSGVO und allen möglichen jetzt relevanten Themen. Und das habe ich dann so parallel betrieben für viele Jahre und dann natürlich jetzt seit 2 Jahren mit einem ganz, ganz klaren Fokus darauf beruflich, auf den ich mich jetzt auch mit meiner eigenen Kanzlei spezialisiert habe. Das heißt, die Beratung im Datenschutz, in der IT-Sicherheit, in der Digitalisierung von Kanzleien und natürlich auch ganz vielen anderen Mandanten aus anderen Sektoren, gekoppelt mit ein paar vertragsrechtlichen Sachen aus dem IT-Bereich. Und noch mit ein paar Restbeständen aus meinen alten bankenrechtlichen Sachen, die ich auch mal mitgemacht habe. Das ist so mein Alltag gerade.
Sehr cool.
Genau.
Sehr cool. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass du dich auf Anwaltsein konzentriert hast und dann halt vor allen Dingen auch auf dieses Thema Datenschutz? Ich meine, wenn du schon neben dem Studium dich da in irgendeiner Form orientiert hast und hast gesagt, das ist was für mich, gab es da irgendwie einen Trigger für dich, wo du gesagt hast, das reizt mich? Oder?
Also der Trigger, dass es dazu geworden ist, der ist ewig alt. Also ich habe mit 7 meinen ersten Computer bekommen.
Okay.
Und habe dann immer meinen großen Bruder über die Schulter gesehen, wenn er quasi noch, Windows 95 war da gerade frisch raus,
Gott.
wenn er da
Ach,
Sachen.
Richard, das sag sowas nicht. Das ist immer dann so, da fühlt man sich dann so alt.
Ja,
Das ist ja bei
ganz.
Windows 95, das ist so uralt lange
Vollkommen
her.
richtig, vollkommen richtig. Aber da war es gerade ganz frisch raus. Und das habe ich dann entsprechend da immer über die Schulter geguckt. Dann habe ich mir
Ja.
7 oder so, dann hat mein Vater war Arzt und hat in seiner Praxis dann mal Computer ausrangiert. Und dann standen halt so 4, 5 Computergerippe rum. Und dann habe ich meinen ersten Rechner daran dann selber zusammengebaut aus diesen Altbestandteilen. Und das hat sich dann fortgesetzt über meine ganze Jugend. Dann
Okay.
bin ich parallel irgendwann noch zum Jurastudium gekommen. Und habe aber nie den Punkt gehabt, dass ich das zusammen. Also ich habe auch, bin ja nicht nie davon ausgegangen, dass man das wirklich zusammenbringen kann.
Ja.
Ich habe mich zwar mit IT-Recht irgendwo beschäftigt, habe dann aber immer wieder festgestellt, nee, das ist Vertragsrecht. Das hat jetzt mit IT, mit System, Aufbau, Pflege und den ganzen Bedingungen und Problemen, die da so mit einhergehen, überhaupt nichts zu tun,
Ja.
dem Grunde nach. Und dann war es tatsächlich Zufall, dass ich über ein Mandat auf das Thema gekommen bin, dass ich in der alten Kanzlei, in der ich früher war, so als Ausbildungsinhalt quasi mal betreuen sollte.
Schon noch vor dem
Noch vor dem zweiten
Staatsexamen. Okay.
Staatsexamen, also quasi während der Ausbildung,
Während des
während der
Ausbildungs.
Referendarstation. Und da bin ich mit einem Datenschutzthema in Berührung gekommen und habe mich dann da reingelesen, habe festgestellt, meine Güte, das ist ja tatsächlich mal ein Rechtsgebiet, bei dem ich praktisches IT-Wissen brauchen kann, weil ich das ansonsten nicht wirklich sinnvoll betreuen kann, das Ganze. Und ja, davon ausgehend wurde das dann immer mehr, bis dann hin zu der Feststellung, okay, jetzt mache ich noch den Datenschutzbeauftragten als Ausbildung.
Okay.
Und ja, seitdem verfolge ich das massiv.
Okay. Jetzt ist es ja so, gerade durch DSGVO hat das ganze Thema Datenschutz und auch digitale Themen, beziehungsweise was muss man in diesem Zusammenhang, wenn man digitalisiert, beachten, ja nochmal ganz viel an Fahrt irgendwie aufgenommen.
Also ich bin gerade selber vollkommen beeindruckt davon, wie viel Fahrt jetzt gerade nochmal dazukommt. Also
Okay.
viele gingen jetzt davon aus, dass es jetzt ein bisschen ruhiger erstmal wird, nachdem so die erste Phase durch war.
Ja.
Und jetzt kam gerade die britische Aufsichtsbehörde jetzt die letzten 2 Tage um die Ecke und hat jetzt gerade British Airways und die Marriott Hotelkette an die Kanare genommen und den, also ich glaube, die British Airways müssen 200 Millionen zahlen, Marriott muss 120 Millionen zahlen, Euro,
Ja.
für Datenschutzverstöße, die begangen haben, die aber nicht auf irgendeinem persönlichen Fehlverhalten beruhen, also
Okay.
eine unzulässigen Werbemaßnahme oder sonst irgendetwas, sondern darauf basieren, dass die ihre IT nicht richtig abgesichert haben und ein Data Breach, also sprich das Klaffen einer Sicherheitslücke, die dann ausgenutzt wurde, dafür jetzt zahlen müssen.
Okay.
Also das heißt, das nimmt gerade nochmal
Ist
eine ganz besondere Fahrt auf in diesem Segment
ja.
mit Digitalisierung als Hebel hinten dran.
Ja, das war ja so ein bisschen auch der Punkt, vor dem Ende letzten Jahres so einige dann langsam aufgeatmet haben, dass sie das Gefühl hatten, ja, so schlimm wird das nicht mit der
Richtig.
Digitalisierung und mit dem Datenschutz. Und das war wieder nur Hype-Mache im Mai, wo ja, die halt so ein Stückchen tiefer drin stecken, damals schon gesagt haben, naja, wart mal noch ein Jahr, ehe da so die ersten Verfahren durch sind, ehe da die ersten Sachen angelaufen sind, weil
Genau.
da kommt noch einfach ja auch noch ein Stückchen mehr Entwicklung in die ganze Geschichte rein, glaube ich.
Genau, also wir sind jetzt an der Phase, nachdem wir das erste Jahr durch haben, beginnen jetzt die Bußgelder oder sagen wir die Sanktionierungen der ersten richtigen DSGVO-Verstöße. Also alles, was wir bisher hatten, war noch alles Verstöße, die, weil das eben natürlich immer lange dauert, bis sowas dann auch mal ausgewürfelt wurde, die noch vor der DSGVO spielten. Das waren
Ja.
ganz andere Bußgelder, die da verhängt werden konnten. Also in Deutschland 300.000 Euro, also ein Witz für einen Konzern, als
Okay.
Maximalbetrag. Und da spielte sich jetzt noch einiges ab. Und jetzt beginnen quasi die Verfahren, also jetzt werden die Verfahren öffentlich, weil die Bußgelder eben ausgesprochen werden, die jetzt unter der Geltung der DSGVO anfallen. Und parallel dazu befinden wir uns jetzt auf der Ebene, in der sich die Oberlandesgerichte mit den Verfahren beschäftigen, die schon DSGVO fundiert sind. Vorher gab es ein paar wenige Landgerichte oder sogar mal ein Amtsgericht, die sich mit sowas beschäftigt haben. Und jetzt geht es aber weiter. Also jetzt, wir sind ja in Dresden hier, wir haben das OLG in Dresden. Das hat zum Beispiel vor einer Woche da sehr interessant geurteilt zum Thema immaterielle Schadensersatzansprüche. Ganz heißes Thema derzeit noch.
Ja.
Denn die DSGVO, man hört ja viel von Bußgeldern und allem Möglichen. Es gibt aber auch die ganz klare Regelung, dass auch, und das war früher anders, immaterielle Schäden zu ersetzen sind. Also Schadensersatz in Form von Schmerzensgeld zu zahlen ist für Datenschutzverstöße.
Okay.
Jetzt kann man sich das natürlich vorstellen, wie hoch ist der Schmerz in Anführungsstrichen bei einem Datenschutzverstoß, wenn deine E-Mail-Adresse und dein Passwort verloren gehen? Naja, der Schmerz ist überschaubar.
Also zumindest körperlicher Natur.
Körperlicher Natur. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie schnell kann das dann auch wirklich schmerzhaft werden, je nachdem, was für Geheimnisse offenbart werden könnten. Mhm. Und so weiter und so fort. Oder wie viel Aufwand es mir bereitet, das jetzt zu bereinigen. Viele Leute ändern ja ihre Passwörter oder ihre Standard-Nutzernamen nicht. Meistens sind es die E-Mail-Adressen ihrer Standard-E-Mail-Accounts, die sich auch nicht häufig ändern. Das heißt, ist eins kompromittiert, beginnt eine ganze Maschinerie bei mir eigentlich selber und ich muss anfangen, alles irgendwie anzupassen. Und das ist vielleicht ein finanzieller Aufwand, weil ich Zeit investieren muss, den kann ich vielleicht sogar in Geld messen. Ja. Aber bei vielen Sachen ist es auch ein emotional nervlich aufreibender Aufwand, damit zu rechnen, die ganze Zeit irgendwo kompromittiert zu werden. Mhm. Weil man sich eben an verschiedensten Plattformen irgendwo angemeldet hat. Vielleicht auch auf Plattformen, von denen man nicht möchte, dass jemand weiß, dass man da angemeldet ist. Man denkt jetzt natürlich gleich an irgendwelche pornografischen Inhalte oder sonst irgendetwas.
Also ich habe jetzt an was anderes gedacht, aber wenn du das so ansprichst, ist okay. Nein. Nein, das stimmt. Es ist halt einfach so.
Es ist die Frage. Man benutzt dafür halt im Regelfall dieselben Accounts, wenn man in die Statistiken reinguckt. Und das sind natürlich, also das ist so emotional distress, emotionale Aufwände, emotionaler Aufruhr. Mhm. Und den versucht man jetzt zu monetarisieren. Und das OLG Dresden hat sich zum Beispiel hingestellt und hat in einem Fall gesagt, nein, es gibt da Bagatellgrenzen, die aber nicht im Gesetz stehen. Okay. Und das sind natürlich jetzt Sachen, die werden jetzt spannend.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein Punkt, der sich erst in der Zukunft so richtig herauskristallisieren wird.
Genau.
Wo dort im Prinzip auch die Bagatellgrenze ist. Ne? Gerade auch bei diesem Thema E-Mail-Adresse ist es natürlich auch so ein Punkt, das muss ja auch eine gewisse Konstanz haben. Also wenn man gerade auch an Unternehmen denkt, die vielleicht über Jahre hinweg, sage ich jetzt mal, die gleichen E-Mail-Adressen genutzt haben und dort eben einfach auch die Kontakte zu anderen Partnern ist im Privatleben ganz genauso, dann ist es natürlich wichtig, dass die Leute an der E-Mail-Adresse noch theoretisch erreichbar sind. Und wenn die aber letztendlich umgestaltet werden muss, ist das natürlich schon auch ein gewisses, kann ich mir vorstellen, ein gewisser Einschnitt in die Persönlichkeit und in die Unternehmensweise.
Und da muss man jetzt tatsächlich sagen, es hat sich beruhigt, das ganze Thema. Mhm. Was man aber feststellen kann, ist, dass Land auf, Land ab in allen Unternehmen, und ich bin für sehr viele verschiedene Arten von Unternehmen als Datenschutzbeauftragter bestellt, dass sich die Ernsthaftigkeit innerhalb der Unternehmen beim Umgang mit dem Thema Datenschutz, wenn man es irgendwie prozentual sehen will, verzehnfacht, verzwanzigfacht hat, gefühlt.
Ja.
Das heißt, es wird ernst genommen. Es ist immer noch nicht so, dass es...
Das ist interessant, dass du das so wahrnimmst. Mhm. Wir machen ja ganz viel jetzt auch in dem Bereich Digitalisierung von Anwaltskanzleien oder Steuerberatern. Und dort ist es aus meiner Perspektive ehrlich gesagt noch nicht so angekommen, wie es ankommen müsste. Also man hat das schon auf dem Schirm, dass man da was machen müsste, aber da ist eben auch vieles noch im Fluss. Und das hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass unsere Branche vielleicht eher einen traditionelleren Ansatz hat und vielleicht nicht ganz so technologiebegeistert ist wie vielleicht andere Branchen. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach ein Thema, was in der Anwaltskanzlei ja ganz genauso greift. Und gerade da sind die Daten, mit denen man hantiert, ja nochmal ein Stückchen sensibler.
Vollkommen klar. Also ich habe persönlich für mich einen Punkt ausgemacht, an dem sehr viel an Wille scheitert, hier eine Veränderung durchzuführen. Und das ist gar nicht so häufig die Ablehnung von Technologie gewesen. Mhm. Die größeren Kanzleien und deren Inhaber, mit dem ich mich unterhalten habe, die waren in den seltensten Fällen per se Technologie abgeneigt, denn die haben oftmals in der Technologie schon Vereinfachungen gesehen, meistens aus Kostengründen. Wie viele Rechtsanwaltsfachangestellte kann ich mir sparen, wenn ich zum Beispiel von dem guten alten Diktiergerät auf eine digitale Spracherkennungssoftware umstelle, mit der die Anwälte ihre Schriftsätze selber und zwar in der Sekunde auf dem Bildschirm diktieren können. Was ja auch eine technologische Revolution ist, wenn man das jetzt mal als etwas Neues ansehen wird, was es ja schon eigentlich lange nicht mehr ist, aber in der Theorie. Sowas wurde grundsätzlich schon positiv auch gemerkt, weil es einen positiven Kostenfaktor letztlich dahinter hatte. Das, was negativ ist, ist aber die gleiche Tradition, und diese Tradition scheidet sich bei mir, und das habe ich auch nicht nur bei Anwälten gemerkt oder bei Steuerberatern, sondern auch bei Medizinern. Die haben alle einen Punkt, der die davon abhält, das ist die Schweigepflicht. Dieses Konstrukt der Schweigepflicht ist etwas, mit dem wir als Anwälte leben, vom Tag unserer Zulassung als Anwalt.
Ja.
Als die Mediziner in gleicher Art und Weise, Steuerberater in gleicher Art und Weise. Und es herrscht das Gefühl vor, dass, weil man eben schon immer auf sowas wie Schweigepflicht achtet, man ja jetzt sich nicht nochmal mit dem Datenschutz auseinandersetzen muss, denn das ist ja quasi ein Minus.
Ja.
Schweigepflicht
ist sowieso schon weniger und ist sowieso schon sozusagen, es geht in der Schweigepflicht auf und man hätte schon mehr getan, als man eigentlich müsste.
Was zumindest in der Idee ja richtig ist, wenn ich die Schweigepflicht auch in dem digitalen Sektor sauber mit einhalten würde, dann hätte ich den Datenschutz im Wesentlichen, in den wesentlichen Punkten, was jetzt sagen wir mal Kompromittierung nach außen hin angeht, auch eingehalten. Das ist wohl wahr. Was aber oftmals dann fehlt, ist diese Feststellung, dass nur weil ich eine Idee davon habe, was Schweigepflicht bedeutet, ich nicht digital sicher aufgestellt bin. Und das ist dann der Knackpunkt, den kriegt man ganz selten mitgeteilt und vermittelt, weil dann, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann fehlt oftmals die Bereitschaft, sich auf technologische Grundlagen einzulassen.
Ja, naja, es ist halt immer auch so ein Punkt, dass du Schweigepflicht hin oder her zählt ja, sage ich jetzt mal, primär in dem Kommunikationsverhältnis gegenüber Dritten. Und da ist, glaube ich, einfach so ein Punkt erreicht, wo ja auch das technische Verständnis manchmal nicht hundertprozentig für die Zusammenhänge da ist.
Ja.
Also mal dieser Punkt E-Mail-Kommunikation zum Beispiel.
Genau.
Bei vielen Kanzleien herrscht halt dieses Bild vor, dass eine E-Mail, die an den Mandanten versandt wurde, mit einem Akteninhalt zum Beispiel als Anhang, ja unproblematisch sei, weil erstens hat der Mandant ja eingewilligt, dass man das machen dürfe. Und zweitens sei es ja nicht so schlimm, weil es kommt ja bei dem Richtigen an. Mhm. Und da ist gerade auch in unserer Praxis ganz häufig dieser Punkt, dass man erstmal, sage ich jetzt mal, dieses Grundverständnis schaffen muss, dass eben E-Mails auch abgefangen werden können, dass die diese Einwilligungserklärung, das weißt du noch besser als ich, eben sehr wahrscheinlich nicht ausreicht dafür. Und dass das eben ein Multiplikator ist, um quasi bei jeder E-Mail, die nach außen geht, und das ist halt in der Anwaltskanzlei über den Tag gesehen doch schon ein bisschen was da zusammenkommt, jedes Mal irgendwie die Gefahr drin steht, dass man eben einen Datenschutzverstoß begeht oder ja, abgemahnt wird in irgendeiner Form.
Richtig. Also auch für die natürlich dann diesen Podcast am Ende sehen werden, diese Brisanz wurde zumindest schon mal erkannt. Tatsächlich gab es jetzt in den letzten Monaten ein sehr kurzes Gerangel, das aber jetzt schon wieder beigelegt wurde, aber mit einem für mich persönlich sehr schlechten Ergebnis. Und zwar die Frage überhaupt, geht denn das? Darf ich als Anwalt überhaupt meine Mandanten sagen, bist du damit einverstanden, dass wir unsicher kommunizieren via E-Mail?
Du meinst die Frage selber zu stellen, nicht ob die Antwort richtig ist, sondern ob es überhaupt möglich ist, diese Frage.
Ganz genau, sprich, darf ich den Mandanten einwilligen lassen, einen unsicheren Übermittlungsweg zu wählen, was in sehr vielen Bereichen als unproblematisch angesehen wurde. Mündiger Bürger, der kann sich ja entscheiden. Das wurde tatsächlich aber von den, dafür sind die ja zuständig, die Datenschutzaufsichtsbehörden verschiedenster Bundesländer, jedes Bundesland hat ja eine, wurde das als unzulässig angesehen. Die haben gesagt, nein, es ist nicht möglich, eine Einwilligung in einen unsicheren Übermittlungsweg, und die E-Mail gilt als unsicher, ist unzulässig. Man darf den Mandanten dazu nicht fragen. Das führte in den beteiligten Kreisen natürlich zu einem kleinen Aufschrei. Das halte ich auch insofern noch für vollkommen legitim, dass man sagt, warum denn nicht? Wenn der Mandant Bescheid weiß, dass das unsicher ist, dann werde ich doch wohl mit ihm kommunizieren dürfen. Jetzt ist es allerdings so, dass dann sofort die Rechtsanwaltskammern eingeschaltet wurden und eingesprungen sind und jetzt eine Änderung der Berufsordnung veranlasst haben, die sagt, das wird impliziert. Es ist möglich, es wurde als Gesetz einfach reingeschrieben, es ist möglich, diese Einwilligung zu erteilen. Und es wird sogar angenommen, wenn der Mandant die E-Mail-Kommunikation beginnt, also mit der Anfrage, lieber Anwalt, möchtest du mein Mandat übernehmen, teilt er konkludent seine Einwilligung.
Ja.
Das steht im Gesetz dann drin. Und das halte ich für sehr, sehr kritisch, denn damit entbindet man den Anwalt von der Aufklärung, was jetzt hier passiert. Und man verschiebt das Risiko auf die Seite des Mandanten, der schon allein nicht mit der Schweigepflicht in Berührung kommt, für den das gar kein Thema ist. Das ist einfach der falsche Empfänger. Es ist politisch eine sehr, sehr kritische Entscheidung, weil das die Anwälte wieder irgendwo enthaftet und das auf die lange Bank schiebt, dass die sich selber Gedanken darüber machen, sollte ich diesen Übermittlungsweg überhaupt wählen.
Naja, und vor allen Dingen ist es aus meiner Perspektive einfach auch zu kurz gesprungen. Also der Punkt ist ja nicht nur, schütze ich oder ist der Kommunikationsweg für meinen Mandanten in Ordnung? Habe ich mit meinem Mandanten insoweit vielleicht ein datenschutzrechtliches Problem?
Richtig.
Sondern es ist nun mal so, dass unser Beruf davon lebt, dass es immer Zweier gibt, die sich streiten.
Vollkommen richtig.
Und dass es eben auch dann quasi Daten und Informationen über den Gegner des Streits in diesen Akteninhalten stehen können. Und demgegenüber habe ich jedenfalls mal gar keine Möglichkeit oder gar keine Berechtigung,
ganz
weil der das noch nicht mal weiß, dass ich das mit meinem Mandanten e-mailmäßig handle.
Vollkommen richtig.
Ja.
Und dieses Problem löst auch diese Brauänderung nicht auf.
Eben.
Das bleibt
bestehen.
Tatsächlich. Genau. Deswegen ist das sehr, sehr knapp und es ist eine sehr, sehr ungünstige Entscheidung gewesen, das jetzt so zu wählen, weil es eben, das muss man, glaube ich, konstatieren, der Großteil der Anwälte, gerade natürlich der etwas älteren Generation noch, möchte man sagen, wenn die das lesen, die dürfen per E-Mail dann kommunizieren, dann hinterfragen die nicht mehr, darf ich das jetzt in jedem Fall?
Genau, es verzerrt so ein bisschen das Bild.
Ganz genau, das ist sehr, sehr schade.
Ja.
Aber genau das ist der Knackpunkt, dieses Verständnis dafür zu schaffen.
Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskötter und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Shownotes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law-appoint.de. Von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald. Ihr Andreas Duckstein.